Ja, wenn wir gerade von dem Danken gesungen und im Gebet gehört haben, bedanken wir uns auch, meine Frau und ich, dass wir hier auch eingeladen wurden zu euch, dass wir die Gemeinschaft erleben dürfen mit euch in der ersten Stunde der Mahlfeier und auch jetzt, dass wir zusammen sein dürfen. Und ich kann euch sagen, wenn das hier mal so ein bisschen dauert, bis alle sitzen, das geht bei uns ganz genauso. Es ist sehr schön, wenn die Geschwister sich so herzlich auch austauschen über das, was ihnen auf dem Herzen liegt. Das ist bei uns nicht anders, dass man dann vielleicht ein wenig zur Ordnung rufen muss, damit dann alle auch zur Ruhe kommen und sich hinsetzen. Und das ist schön so, wenn wir so ein herzliches Miteinander auch haben dürfen. Ja, ich habe auch Grüße mitgebracht aus der Gemeinde Monheim-Baumberg. Die Geschwister wissen, dass ich heute Morgen hier bin, darf euch auch grüßen und nehme die Grüße auch gerne mit dann von euch hier. Und es ist gut, wenn wir so eine Verbundenheit haben, auch unter den Geschwistern, wenn wir auch wissen voneinander, dass es verschiedene Gemeinden hier auch im Umfeld gibt, wo wir auch immer wieder einen Austausch haben dürfen. Ja, dann hat der Ralf schon dafür gebetet. Wir haben das Wort Gottes, wir wollen da heute Morgen auch reinschauen und etwas daraus lernen. Und ich möchte euch zunächst die Frage stellen, kannst du dich an eine Situation in deiner Kindheit erinnern, wo du von deinen Eltern getröstet wurdest? Ich gebe mal einen Moment Zeit. Gibt es vielleicht eine Situation, wo du dich erinnern kannst, wo du irgendwas hattest als Kind und wo deine Eltern dich dann getröstet haben? Der ein oder andere wird jetzt vielleicht sich konkret an eine Sache erinnern. Ich muss sagen, ich habe auch beim Nachdenken darüber jetzt nicht so direkt eine Erinnerung an das, was meine Eltern mir da an Trost haben zukommen lassen. Es war bestimmt so, will ich gar nicht ausschließen, aber ich erinnere mich nicht an eine konkrete Begebenheit. Und das soll jetzt nur einleiten zu dem, was wir aus dem Wort Gottes uns anschauen wollen. Wir wollen aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief, das 1. Kapitel. Und da wollen wir auch etwas lesen von diesem Gott alles Trostes. Der Vater im Himmel, der auch uns tröstet. 2. Korinther, Kapitel 1, und da wollen wir die Verse 3 bis 7 einmal zusammen lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi überreich auf uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. 10-mal lesen wir hier in diesem Abschnitt etwas von Trost oder Trösten. Also es ist ganz offensichtlich hier, dass Paulus hier in diesem Brief, diesem zweiten Brief, den er den Korinthern schreibt, etwas von diesem Trost weitergeben möchte, den er selber erfahren hat und den sie auch selber erfahren sollen. In dem ersten Brief, den er ihnen geschrieben hat, hat Paulus ganz viele ermahnende Worte für die Korinther gefunden und musste so einiges gerade biegen bei ihnen. Und ob das gelungen ist, ob der Brief, den er ihnen geschrieben hat, gut aufgenommen wurde, das war natürlich für Paulus eine große Spannung, ob das auf fruchtbaren Boden gefallen ist oder nicht. Und im Kapitel 7, dann lesen wir davon hier im 2. Korintherbrief, dass Titus, sein Mitarbeiter, den er dort in Korinth dann hatte, zu ihm zurückkehrte und dann auch berichtete von der tatsächlichen Annahme der Dinge, die er ihnen geschrieben hat, dass sie das also willig aufgenommen haben und auch Dinge korrigiert haben. Und das war natürlich auch für Paulus ein großer Trost bei all den Dingen, die er selber erlitt als Apostel, wo er ja in Mühen unterwegs war. Und wir lesen von ihm, dass er sich ja auch immer wieder Gedanken machte über die Gemeinden, die im Herrn entstanden sind und er sie auf Beten im Herzen trug und nicht wusste, wie es bei allen so weitergeht und viele äußere Nöte, die er selber erleben musste. Und da war dieser Bericht von Titus dann im Kapitel 7 ein großer Trost für ihn, wenn er mitbekommt, dass das, was er ihnen geschrieben hat im ersten Brief, auch angenommen wurde. So, das vielleicht nochmal zum Kontext auch hier zu diesem Abschnitt. Als er also diesen zweiten Brief jetzt hier beginnt und an die Korinther schickt, da geht es ihm darum, ihnen auch von diesem Trost mitzuteilen, wie er getröstet wurde. Und er beginnt das hier im Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung, Gott alles Trostes. Also er steigt mit einem Lob Gottes ein, gepriesen der Gott und Vater unseres Herrn, aber auch unser Vater, der er geworden ist durch Jesus Christus, dass dieser Gedanke, dass wir diesen Kontakt zu dem lebendigen, heiligen Gott haben dürfen als Gläubige, dass er über Jesus Christus auch uns das ermöglicht hat und wir den gleichen Vater haben. Der Vater im Himmel, der Vater unseres Herrn Jesus ist auch unser Vater geworden. Wir sind Kinder Gottes durch Christus. Und dieser Vater im Himmel ist der Vater auch der Erbarmungen. Also wenn man so sich Gedanken macht, der Vater der Erbarmungen, der Ursprung, der Erste, der das in Reinkultur ausübt, Vater der Erbarmungen, der sich über uns erbarmt hat in seinem Sohn Jesus Christus, der unsere Verlorenheit gesehen hat und dann seinen Sohn auf diese Erde sandte, damit wir Errettung erfahren durften. Er hat sich unser erbarmt und er hat uns errettet, erkauft durch seinen Sohn. Und er ist auch der Gott alles Trostes. Also ein tröstender Gott, der ja uns kennt, und wir lesen das ja an anderer Stelle, dass der Herr Jesus Mitleid mit uns haben kann, weil er selbst all diese Dinge durchlebt hat, die wir Menschen auch so durchleben. Er hatte auch Hunger, er hatte auch Trauer, er hat diese Not verspürt, als er in Gethsemane zum Vater betete. Er hatte also auch viele Dinge durchlebt, die auch wir Menschen durchleben. Und wir haben einen Gott alles Trostes, der mit unseren Dingen, die wir in unserem Leben erleben, auch mitfühlt und dann eben auch der Ursprung dieses Trostes ist. Gott alles Trostes, von ihm geht das auch aus. Und wir dürfen uns getröstet wissen in so mancher Lebenslage. Und das schildert dann Paulus auch hier ab Vers 4, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir haben einen Vater, der uns tröstet. Und im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 11, lesen wir auch von diesem tröstenden Vater. 1. Thessalonicher 2, Vers 11, da schildert Paulus das auch den Gläubigen in Thessalonich. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Da schreibt Paulus etwas auch von dieser Vaterliebe, von diesem tröstenden Vater. Er selber hat das erfahren und er ist auch ein Empfänger des Trostes Gottes in den Dingen, die er selber erlebt hat. Wenn wir an das Ende des zweiten Korintherbriefes denken, Kapitel 12, da schildert uns Paulus ganz viele Dinge, wo er selber in ganz viele schwierige Situationen, in Drangsale gekommen ist, was er so alles erlebt hat, unter Räuber, in Hunger, in Seenot, ja, gesteinigt, geschlagen von den Juden und so weiter. Er zählte eine ganze Reihe an Dingen auf, wo er um des Glaubens willen ganz viel erduldet hat und erleben musste. Und in all unserer Drangsal erlebt er aber auch den Trost Gottes. Wie er also durchgetragen wird, wie er in diesen Lebenslagen, zwar wahrscheinlich in der Situation, dass sehr unangenehm und nicht angenehm für ihn war, dass er aber im Nachgang sagen konnte, wie Gott ihn und auch seine Mitarbeiter durch viele schwierige Lebenslagen hindurch getragen und getröstet hat. Und das ist ja jetzt auch etwas, was wir auf unser Leben dann mal projizieren können und anwenden können. Wahrscheinlich werden die meisten von euch auch schon Dinge erlebt haben, wo es ihnen ja nicht so gut ging. Und das Christentum, das Christsein ist keine Verheißung dafür, dass wir nur auf Rosen gebettet unseren Alltag erleben, sondern auch wir werden immer wieder in Situationen in unserem Leben kommen, wo es uns hart angeht und wo wir vielleicht sagen, das ist für mich jetzt eine Drangsal, eine Schwierigkeit in meinem Leben und da komme ich alleine nicht zurecht. Ich brauche Hilfe. Und das mögen sein, wie hier Paulus das beschreibt, Dinge des Glaubens, wo wir einfach ja, unseren Glauben bekennen in unserem Umfeld und dann vielleicht Anfeindungen erleben, auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, wo wir aufgrund unseres Glaubens Nöte erdulden müssen. Wir fahren ja regelmäßig zu Sintis, dienstagsabends machen wir da so eine Bibelstunde mit Sintis in Düsseldorf. Und da erleben manche dann auch erheblichen Druck, wenn sie sagen, ich möchte mich taufen lassen. Und wenn dann das in einem Ehepaar geschieht, wo die Frau ist gläubig geworden, der Mann ist ungläubig und die Frau sagt, ich will mich taufen lassen, dann haben wir schon Szenen gehabt, wo dann der Mann gesagt hat, wenn du dich taufen lässt, dann schmeiße ich dich raus, dann trenne ich mich von dir. Also schon massive Kritik und massiven Druck, den dann auch Geschwister erleben. Und wie geht man dann in solchen Situationen damit um? Also die eine Schwester, wo ich mich dran erinnere konkret, die hat sich dann taufen lassen, ihr Mann hat sie nicht verlassen, war zwar nicht einverstanden mit der Entscheidung, aber sie hat es dann durchgezogen und ist weiter noch bei ihr. Aber es sind Drangsale, in die man kommt, wenn man den Glauben bekennt, in seinem Umfeld, in seiner Familie, Arbeitsstelle, Nachbarschaft. Und dann kann es auch schon mal zu Anfeindungen oder auch zu schwierigen Situationen kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo wir in Nöte geraten, wo wir einfach auf gesundheitliche Probleme stoßen in unserem Leben, wo es in der Partnerschaft vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie wir das erhofft haben, wo wir also Eheprobleme haben, wo wir Probleme in der Kindererziehung haben. Es ist ja vielfältig, wo wir in Nöte geraten können und wo wir dann ganz schnell merken, dass wir an unsere Grenzen kommen und dass wir gar nicht viel in der Hand haben und uns die Dinge entgleiten und wir sagen, wenn jetzt der Herr nicht hilft, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und diese Dinge hatte Paulus auch erlebt in seinem Leben als Christ, als Mann Gottes, der für Gott sich einsetzte. Und er hat auch häufig diese Anfeindung erleben müssen. Und ja, Gott hat ihn durch ganz viele Dinge hindurchgetragen und das bekennt er hier. Dieser Gott des Trostes hat auch mich getröstet. Und das ist aber nicht nur zum Selbstzweck, dass man selber getröstet wird und Gott einen durchträgt. Das ist erstmal schon mal wunderbar, wenn wir das erleben, wie Gott uns durchträgt durch eine schwierige Lebenslage. Das ist aber auch dazu da, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Und dann kommt hier eine andere Nuance ins Spiel. Das heißt, wenn du und ich, wir haben Drangsale durchlebt, schwierige Lebensphasen und haben gemerkt, wie Gott uns durchgetragen hat, dann sind wir auch in der Lage, denjenigen beizustehen und ein Trost zu sein, die jetzt vielleicht gerade das durchleben. Ich erinnere mich an einen Bruder bei uns aus der Gemeinde, der eine Frau hatte, die schwerste Depressionen hatte. Und dass sie über einige Zeit in ihrem Eheleben massiv beschäftigt hat. Das hat sich dann wieder gebessert. Aber dieser Bruder hat natürlich aus eigenem Erfahren jetzt ein Empfinden dafür, was heißt es, mit einer Partnerin verheiratet zu sein, die depressiv ist. Und dann kann man das, was man dort selber gelernt hat und durchlebt hat und vielleicht auch gerungen hat vom Herrn und vielleicht auch Antworten gefunden hat aus dem Wort Gottes, kann man ganz anders mit einem gleichgelagerten Fall dann in der Gemeinde umgehen und kann viel authentischer und besser helfen und raten als jemand, der das noch nicht so durchlebt hat. Und so dient so manche Drangsal, die wir erleben, und Trost, den wir dann auch von Gott geschenkt bekommen, nicht nur zur Glaubensstärkung von uns selber, sondern dient auch vielleicht zukünftig zum Trost für andere, die das dann genauso durchleben und wir ihnen dann beistehen können und ihnen raten können, wie wir das erlebt haben, wie Gott uns getragen hat und dass mit einer Situation im Leben nicht alles zu Ende ist, sondern dass Gott sich auch verherrlicht in solchen Situationen und durchträgt und hilft. Damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi überreich auf uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. Hier geht er nochmal auf diese Situation ein, dass wenn wir um Christi willen Dinge leiden, weil wir uns zu ihm bekennen und uns auf seine Seite stellen und ganz klar in unserem Leben sagen, ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus und ich möchte auch gewisse Dinge nicht mehr tun und ich möchte jetzt Dinge tun, die er mir gesagt hat, ich möchte seinen Willen tun, dann kommen auf einmal Problemlagen in unserem Leben, die wir vorher als Ungläubige gar nicht hatten. Und das sind dann so die Leiden Christi, die wir erdulden, nur weil wir jetzt Christ geworden sind und uns zu ihm bekennen. Und da sagt er auch, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. Und der Herr Jesus kennt dich und mich bis ins tiefste Innere. Er weiß um unsere Bedürfnisse. Er weiß um unser Leben und er ist unser guter Hirte, der sich auch unserer Leiden annimmt und auch unserer Probleme in unserem Leben. Und wir dürfen auch da seines Trostes gewiss sein, dass er uns durchträgt. Manchmal verändern sich die Umstände um uns herum nicht. Und wir leben immer noch in schwierigen Lebenssituationen, aber der Herr Jesus kann auch unsere Perspektive verändern, dass wir einfach einen ganz anderen Blick für die Situation bekommen oder auch einen Aufwärtsblick in den Himmel, wenn wir sagen, die hier, die Drangsal, das benutzt auch Paulus dieses Argument, die Drangsal, die wir hier erleiden, ist ja gemessen an der Ewigkeit nur eine kurze Phase. Und wir wollen den Blick nach oben richten auf das, was uns erwartet, auf das, was wir als Gläubige dann in der Gegenwart Gottes, in der sichtbaren Gegenwart Gottes erleben dürfen. Dass wir eine Schau haben, das, was wir hier erleben, ist ja nicht alles, sondern es kommt noch eine ganze Ewigkeit der Herrlichkeit bei Gott. Und gemessen an dieser unendlichen Zeitspanne bei Gott, wo wir dann mit ihm in Gemeinschaft sind und unseren Herrn sehen, wie er ist und wo wir verwandelt werden mit einem Leib, wo wir so sein werden wie der Herr Jesus. Keine Sünde mehr, kein Leid mehr, keine Krankheiten mehr. Das wird alles aufgehoben sein, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Das ist eine großartige Aussicht, die wir haben. Und wenn wir das so in eine Waagschale legen würden und sagen, gemessen an der Ewigkeit und dem, was wir erwarten und der jetzigen Situation, dann schlägt das Pendel natürlich stark für diese zukünftigen Dinge aus und unser Herz kann da erfreut werden Und wir denken dann vielleicht über manche Situation, in der wir gerade stecken, dann aus einer anderen Blickrichtung und können das vielleicht ganz anders verarbeiten, als wenn wir diese Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Gott nicht haben würden. Das heißt also, wir können auch in Notsituationen unseren Blick verändern lassen auf den Herrn Jesus hin und auch auf das, was noch auf uns zukommt. Und wir können natürlich auch getröstet werden durch die Situation, dass der Herr Jesus selber für dich und mich alles auf sich genommen hat. Er hat selber Niedrigkeit erlebt, wie er von seinen Geschöpfen verurteilt wurde, zu Unrecht, und wie er als Sündloser an das Kreuz gegangen ist. Und wenn wir das uns vor Augen halten, was er investiert hat, um dich und mich zu erretten, dann bringt uns das vielleicht auch dazu, in gewissen Lebenssituationen mal umzudenken und zu sagen, was hat der Herr alles für mich auf sich genommen? Und wenn ich jetzt Dinge erlebe, weil ich mich zu ihm bekenne, die schwierig sind, das hat er uns verheißen. Wenn sie mich verfolgen, dann werden sie auch euch verfolgen. Und wenn wir dann ihn bekennen, dann werden wir auch Druck erfahren von der einen oder anderen Seite. Und wenn wir dann aber auch sehen, dass er von uns nichts erwartet, was er nicht selber durchlebt hat, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, so manche schwierige Lebenssituation durchzustehen und dann getröstet zu werden, wenn wir uns Gedanken machen, was hat der Herr alles für mich getan und was für einen Ausblick habe ich in eine herrliche Ewigkeit bei Gott. Vers 6. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Hier spielt er jetzt an auf die Situation bei den Korinthern und sagt, na, wir haben gewisses Leid erfahren in unserem Dienst für Gott und wir wissen auch, dass ihr Korinther das ein oder andere an notvoller Situation durchlebt bei euch in Korinth. Aber wir werden getröstet einmal durch euch, wenn wir sehen, dass ihr jetzt auch umgekehrt seid von euren krummen Wegen, die ihr gegangen seid. Und ihr werdet ja auch getröstet, wenn ihr von uns hört, dass Gott uns durch so manche schwierige Lage hindurchgetragen hat, uns also bewahrt hat und uns wieder Kraft und Hilfe geschenkt hat. Und das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das zeigt uns aber auch was von dem Miteinander, von dem Mitfühlen, von dem Aufeinander Acht haben, was Paulus und auch die Korinther hier zeigen, dass wir ja nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern dass wir eingebettet sind in den Kreis der Gläubigen und dass wir so auch eine herzliche Gemeinschaft bilden und verbunden sind im Herrn und dass wir auch da uns gegenseitig helfen. Und es gibt ja dieses Lied von Manfred Siebald, gut, dass wir einander haben, ich glaube 398. Und dann wird ja auch dieses Wechselspiel. Ne? Manchmal braucht jemand Hilfe und dann wird ihm geholfen. Und beim nächsten Mal ist er aber, dem geholfen wurde, wieder derjenige, der hilft. Also dass man dieses Wechselspiel auch sieht und immer wieder wir getragen werden, auch im Kreis der Gläubigen. Dass wir uns untereinander Festigkeit geben und dass wir miteinander die Dinge vor den Herrn bringen können. Dass diese Gemeinschaft, die wir erleben dürfen als Gläubige, dass etwas Besonderes ist. Und dass wir uns darauf einlassen können und dass wir wissen, mein Bruder, meine Schwester, die mit mir auf dem Weg unterwegs sind, die beten auch für mich, die unterstützen mich mit praktischer Hilfe. Wir erleben dieses Miteinander, Leiden miteinander zu tragen, Freude miteinander zu teilen, Dankbarkeit miteinander zu teilen, dass wir also auch eine solche Verbindung als Gläubige auch sehr wertschätzen können, was wir da in einer Gemeinschaft der Gläubigen haben dürfen. Vers 7. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Paulus war entfernt von ihnen. Er konnte ihnen jetzt nur auf diesem schriftlichen Weg etwas mitteilen. Aber er sagt, auch wenn ihr weit weg von mir seid, ich weiß genau den Trost, den ihr erfahren dürft, wenn ihr leidet, ne, auch auf die Entfernung. Dieser Gott, der mich tröstet, der wird auch euch trösten. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Das, was wir erleben in unserer Nachfolge, Paulus und seine Mitarbeiter, das dürft auch ihr erleben und da haben wir eine feste Hoffnung, dass das bei euch so ist. Und dann wollen wir jetzt noch die Verse 8 bis 11 lesen. Da schildert uns Paulus eine konkrete Situation, die er selber durchlebt hat, wo wir aber nicht genau wissen und es ein bisschen verborgenen bleibt, welche genaue Situation er meint. Aber er schildert uns jetzt in diesen Versen 8 bis 11 etwas aus seinem eigenen Erleben, wo er konkret wird. Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Also er schildert ihnen hier ab Vers 8 eine Situation, er will sie nicht in Unkenntnis darüber lassen, über unsere Drangsal, die sie in Asien erlebt hatten. Es ist nur ein vager Hinweis, wir wissen nicht genau, was gemeint ist, aber wichtig ist eigentlich das, was er an Glaubenslektionen hier weitergeben will. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Sie kamen also in eine Situation, in der sie von menschlicher Warte aus sagten, hier ist jetzt Endstation, hier geht es nicht mehr weiter. Wir können uns aus dieser Situation selber nicht mehr befreien. Vers 9, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten. Die haben abgeschlossen. Der sagte, das ist jetzt eine Situation, ich sag mal, Pistole auf die Brust, da steht jemand vor dir und droht an, abzudrücken. Da ist eine Situation, da sagst du, ich komme da nicht mehr raus. Ich kann jetzt abschließen in meinem Leben. Das ist jetzt die letzten Sekunden, die ich hier auf der Erde verbringe. Das war eine Lebenssituation, die er erlebt hat und wo er ihn schildert, wir haben sowas in echt erlebt, wo wir an den Punkt gekommen sind, wo es uns ans Leben ging, wo wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht und wir waren fertig mit dem Leben. Das ist aber deswegen geschehen, Vers 9, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Hier kommt es zutage, dass wir das Steuer unseres Lebens aus der Hand geben müssen, dass wir merken, an dem Punkt geht es nicht mehr weiter, ich kann hier gar nichts mehr machen und dass wir dann Vertrauen lernen auf Gott. Solange es uns gut geht, solange alles so halbwegs gut läuft, da sagen wir, habe ich alles unter Kontrolle, schaffe ich auch alleine irgendwie. Das sagen wir zwar so laut nicht, aber das denken wir. Und sich in jeder Lebenslage von Gott abhängig zu machen und zu vertrauen, das ist eine hohe Kunst des Glaubens, die wir lernen müssen, einfach auch unser Lebenssteuer loszulassen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass du führst und ich möchte, dass du vorangehst, möchte, dass du alles in meinem Leben regelst. Ich möchte dir zur Verfügung stehen und im Vertrauen auf dich meinen Lebensweg gehen. In einer solchen Grenzsituation, die Paulus erlebt hat, wird es ganz offenbar. Da können wir nichts mehr machen. Da sind wir am Ende unserer Möglichkeiten. Und das wäre aber schön, wenn wir in unserem Alltagsleben, auch wenn es ganz normal läuft, auch dieses Vertrauen auf Gott entwickeln, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dass wir uns auf den werfen und auf den vertrauen, der alle Macht hat. Der Schöpfer des Himmels und der Erde und auch denjenigen, der aus den Toten auferwecken zu vermag. Vielleicht hatte Paulus beim Schreiben dieser Zeile im Kopf die Situation, die Abraham mit seinem Sohn Isaak erlebt hat, wie er ihn opfern sollte. Und wir lesen dann im Hebräerbrief ja etwas davon, von diesem, der Denkleistung Abrahams im Glauben. Das lesen wir in Hebräer 11, Verse 17 bis 19, dass Abraham, wir lesen es einfach mal, Abraham sich vor dem Opfern seines Sohnes Gedanken gemacht hat, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, dass in diesem Sohn er mich segnen möchte. Wenn ich ihn jetzt umbringe, in meinem hohen Alter kriege ich keinen Sohn mehr. Ergo muss Gott irgendwie anders handeln und hat daraus geschlossen, dann wird Gott ihn irgendwie, wenn ich ihn opfere, aus den Toten wieder auferwecken. Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak sollen deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham und seine Frau waren so alt, dass es eigentlich nicht mehr möglich war, Kinder zu kriegen. Jetzt hatten sie ihren Sohn Isaak. Isaak war da, jetzt sollte er ihn opfern. Und dann urteilte er so, dass Gott aus den Toten aufzuerwecken vermag. Wenn ich ihn also opfern muss, wird Gott ihn irgendwie wieder zum Leben erwecken. Das war sein Urteil, was er dort gefällt hat. Und er war bereit, seinen einzigen geliebten Sohn zu opfern. Und hier sehen wir in dieser Aussage, die Paulus trifft, dass wir eben auf Gott vertrauen, der die Toten auferweckt, dass wir wissen, egal was auch passieren mag, auch wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo es uns ans Leben geht, wir wissen, das ist doch nicht die Endstation. Wenn wir hier getötet würden, da steht einer vor uns, das hat es ja in Amerika gegeben, dass jemand in Schulklassen reinkommt mit einer Pistole und sagt, wer ist hier Christ und wer Christ sich als Christ bekennt, den töte ich. Und wenn man sich dann dazu bekennt und damit rechnen muss und es ist dann passiert, dass ein Amokläufer dann tatsächlich eine Christin getötet hat, dann wissen wir, das ist eben nicht die Endstation, dass wir einen Gott haben, der auch aus den Toten aufzuerwecken vermag. Der hat die Möglichkeit, dass es auch in der Ewigkeit für uns weitergeht. Der Garant dafür ist Jesus Christus, der Erstgeborene aus den Toten war. Der ist auferstanden, der lebt, der hat den Tod besiegt. Und deswegen dürfen das auch wir im Glauben annehmen. Weil er lebt, dürfen auch wir in Ewigkeit leben. Wenn wir ihn angenommen haben im Glauben, dann dürfen wir wissen, egal was auch kommen mag, sie können uns das Leben hier nehmen, das physische Leben, aber das ewige Leben ist unser. Das kann uns keiner mehr nehmen. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, wenn man sich mit solchen Gedanken jetzt beschäftigt. Weil diese Grenzsituationen, die erleben wir ja nicht alltäglich, sonst wären es keine Grenzsituationen. Aber es kann uns schon mal in unserem Leben so gehen, dass wir an Punkte kommen, wo wir wirklich sagen, hier weiß ich nicht mehr aus noch ein, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Und wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ist das hier das Ende für mich. Vielleicht habt ihr sowas Ähnliches schon mal erlebt. Und wie gut ist es da, wenn wir einen Gott haben, auf den wir vertrauen können, der selbst die Möglichkeit hat, aus den Toten aufzuerwecken. Und das war auch immer wieder ein Trost für Paulus. Ich weiß, wenn ich mit Gott unterwegs bin, Selbst wenn mir der Tod drohen sollte und der Tod eintritt, hier der physische Tod, ich werde bei Gott auferweckt zum ewigen Leben und werde dann bei ihm sein dürfen. Mir kann also keiner mein Leben nehmen, mein physisches Ja, aber nicht mein ewiges Leben. Vers 10. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Hier blickt Paulus jetzt wieder zurück und sagt, wir hatten dieses konkrete Ereignis, wo wir in Todesgefahren gekommen sind, wo wir mit unserem Leben abgeschlossen hatten. Und da haben wir erlebt, wie Gott aus dieser Todesgefahr gerettet hat, dass er uns hat weiterleben lassen. Er hat durch irgendeine Art eingegriffen und wir sind aus dieser prekären Lage heraus gerettet worden. Und er sagt dann, das hat er damals getan und wird uns erretten und auch fernerhin wird er uns retten. Das ist so alle drei Zeitformen eigentlich, Vergangenheit, Gegenwart und auch in der Zukunft wird er uns retten. Das ist eine feste Hoffnung, die wir haben dürfen. Da können wir auch wieder Hebräer 11, Vers 1 nehmen. Hoffnung ist, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir dürfen felsenfest auf Gottes Zusagen vertrauen. Und wir dürfen also auch darauf vertrauen, er hat gerettet, er rettet heute und er wird auch in Zukunft retten, aus schwierigen Situationen. Dass man diese Zuversicht hat und haben darf in Christus. Luther schreibt, wenn man das in einer anderen Übersetzung liest, das ein bisschen deutlicher vielleicht, der schreibt, uns von solchem Tod erlöst hat und täglich erlöst und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Das ist also die Luther-Übersetzung dieses Vers 10. Vergangenheit erlebt, Gegenwart ist er bei uns und auch in Zukunft dürfen wir mit seiner Hilfe und Rettung rechnen. Vers 11. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Da kommt er wieder auf diese Verbundenheit zwischen den Korinthern und ihm zurück, dass sie ja für ihn beten, dass sie Anteil nehmen an seinem Dienst, dass sie ja mitwirken im Gebet, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde. Wenn ich euch das jetzt hier schreibe, liebe Korinther, ihr erlebt mit, was wir mit Gott erlebt haben und wir schildern das euch zeugnishaft zur Erbauung für euch, dann wird auch von ihnen, den vielen Korinthern, den Gläubigen, gedankt werden für die Gnade, die sie selber erlebt haben, Paulus und seine Mitarbeiter. Ich habe mir hier noch so einen Satz aufgeschrieben, wenn wir in solche Situationen kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Des Menschen Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Des Menschen Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Er kann immer noch, auch wenn wir am Ende sind. Und vielleicht ist es manchmal gut für uns, wenn wir wirklich mal an Punkte gelangen, wo wir eben aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sind, weiterzukommen. Dass wir gezwungen sind, auf Gott zu vertrauen und zu sehen, wie er hilft und wie er dann auch handelt. Ich habe jetzt zum Abschluss noch einen Liedvers aus dem Lied »Ich traue auf dich, o Herr«. Da lesen wir in der 5. Strophe, »Wer ist wie du, o Herr, der du große Dinge getan hast? Du machst mich lebendig und tröstest mich, damit ich fröhlich lobe dich.« Das soll eigentlich am Ende immer rauskommen, wenn wir merken, wie Gott uns durchträgt durch so manche schwierige Lebenslage, dass dann am Ende der Lob Gottes da ist, dass wir erkennen, wie er uns durchgetragen hat und dass wir dann das verbinden mit dem Dank und dem Lob Gottes, dass wir ja das ganz bewusst machen und uns erkennen in dieser Situation, wie Gott uns durchgetragen hat. Ja, das jetzt mal zum Thema Trost Gottes, der Gott alles Trostes. Und ich weiß nicht, in welcher Stimmungslage oder Lebenslage du dich gerade befindest. Ich habe gerade mit dem Ralf nochmal gesprochen. Die sind auch im Moment in einer Grenzsituation mit dem Vater von Ralf, dem Günther. Das ist auch eine schwierige Lebenslage, die man jetzt durchleben muss. Man kann sich dem nicht entziehen. Aber wir dürfen wissen, dass Günther ein Gotteskind ist und dass er aufgenommen wird in die Herrlichkeit bei Gott. Das ist ein großer Trost. Aber dennoch ist dieses Begleiten über viele Wochen hinweg jetzt, dieses Prozesses des Abscheidens hier von der Erde, etwas, was einen massiv beschäftigt und in Anspruch nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr anderen auch hier in der ein oder anderen schwierigen Lage seid. Aber ich dachte, als ich mich vorbereitet habe hier für den Morgen, das ist immer etwas Besonderes, wenn wir uns mit diesem tröstenden Gott beschäftigen, der weiß um unsere Belange, der kennt uns bis ins Innerste und weiß auch, was dich bewegt und was dich tröstet, und dass wir uns immer wieder in unserem Leben auf ihn werfen, egal was kommt, im Vertrauen auf ihn den Weg zu gehen. Auch wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen, auch wenn wir es nicht alles nachvollziehen können, warum gerade jetzt oder warum gerade ich, aber dass wir doch diesen Trost mitnehmen, den uns Paulus hier schildert, dass wir dadurch auferbaut und gestärkt werden, auch für eigene Lebenssituationen. Und wenn es dir gerade gut geht, dann freu dich daran und danke Gott und hilf anderen, die vielleicht in Not sind. Und ich möchte euch jetzt der Gnade des Herrn anbefehlen und danke, dass ihr aufmerksam zugehört habt, und der Herr segne euch in eurem Glaubensleben, in ja, eurer praktischen Nachfolge, dass der Herr sich auch groß erweist in eurem Leben, indem er euch tröstet.